Diese Hände bewegen Südtirol. Ein M-Art Vision Podcast mit bewegenden Menschen. Hallo zusammen, ich bin heute bei der Doris Mattivi in ihrer Wohnung eingeladen worden, um dieses Gespräch zu führen. Und ich glaube, es wird ein ziemlich persönliches Gespräch, vielleicht sogar emotional. Es geht vielleicht auch um intime Entscheidungen, die getroffen worden sind, irgendwann mal vor Jahren. Aber lustig hat unser erstes Sehen und Kennenlernen begonnen. Das war nämlich in Badehose und wir beide waren im Schwimmbad. Und warum ich die Doris dann angesprochen habe, das erzähle ich dann nachher. Und erst einmal grüß Gott zusammen. Hallo Doris, danke, dass ich da sein darf.
Ja, hallo, es ist mir eine Ehre.
Ich fange mal so an. Es gibt einen Peter, 27 Jahre. Es gibt eine Katja, 23 Jahre. Es gibt einen Stefan, 20 Jahre. Und es gibt einen Thomas, 16 Jahre. Wie entscheidet man sich für 4 Kinder heutzutage? Sagt man eher 1, 2, aber es gibt 4 ist schon eher nicht mehr die Regel. Wie kam es dazu? War das bewusst oder habt ihr einfach gesagt, schauen wir mal, was kommt? Oder?
Also ich bin die dritte zu Hause, bei mir zu Hause, von 3 Kindern. Und ich habe mir eigentlich immer schon eine große Familie mit vielen Kindern gewünscht. Ich habe dann leider 4 Kaiserschnitte gehabt und soweit ist es dann bei 4 Kindern geblieben und nicht bei 5 oder 6 oder 7 eigenen Kindern.
Ah, okay.
Aber es war eine bewusste Entscheidung.
Ja, finde ich jetzt aber als Mann, ich kann das ja nicht nachempfinden, aber ich finde das schon beachtlich, dass man dann nicht schon nach dem zweiten Kaiserschnitt sagt, oh, jetzt lassen wir es, sondern dass man dann nochmal rangeht und sagt, jetzt nehmen wir noch eins und noch eins. Und dann nach dem 4. abzuhören, ist irgendwie, dann war es genug. Oder dann hat man gesagt, okay, das kann man das Risiko nicht mehr eingehen. Oder wie, hatte
genau,
das medizinische also Gründe? Oder?
Ja, ja, es hatte medizinische Gründe. Die Ärztin, die Operation dann durchführen sollte, hat mir abgeraten, noch ein weiteres Kind selbst zu bekommen oder beziehungsweise auszutragen. Und sie hat gesagt, ich würde dir einen nächsten Kaiserschnitt nicht mehr machen. Es ist alles aufgeplatzt beim Hinein, praktisch beim Aufschneiden und hat mich dann vernäht und alles zugemacht.
War es dann von Vorteil, dass du so eine Sportlerin bist und unter anderem auch bei Italienmeisterschaften im 50 Meter Kraul teilgenommen hast? War das von Vorteil, wenn man so einen Körper hat, so einen durchtrainierten Körper, oder war das vielleicht für Geburten in dem Sinne, für Kaiserschnitt eher hinderlich?
Na, ich glaube, es war schon ein Vorteil, schon einmal das alles durchzuhalten. Also die Schwangerschaften sind ja nicht ein Honigschlecken. Und ich bin bis zum Schluss immer geschwommen, auch mit im 9. Monat noch geschwommen. Und ich glaube, das ist für jede Schwangerschaft eigentlich schon ein Vorteil, wenn man ein Sportler ist und ein Sportlerherz hat auch.
Den Herz und den Ehrgeiz, es nochmal zu probieren. So, das kann man vielleicht
ja, genau.
Da realisieren.
Klar, der Wille noch einmal.
Resümieren,
ja.
Bitte?
Ja, der Wille, der Wunsch, das nochmal trotz aller Schwierigkeiten, das nochmal auszuhalten und durchzumachen, ja.
Jetzt bist du ja nicht nur eine Mama von 4 Kindern, sondern eben auch Schwimmerin gewesen und insofern auch das eine oder andere Mal auf dem Podest gestanden und in der Zeitung gestanden und so weiter. Aber eines deiner Kinder ist zurzeit quasi dauernd in der Presse, weil die Katja ist amtierende Miss Südtirol und das aufgrund von Corona, glaube ich, oder?
Gleich, ja, genau.
Gleich 2 Jahre hintereinander.
Ja, genau.
Also eine sehr lange Amtszeit. Konntest du ihr was oder hast du ihr bewusst irgendwas mit auf den Weg gegeben oder hat es gereicht, dass sie durch dir vorgelebt bekommen hat, wie man mit sowas umgeht und wie man...
Also die Katja ist selbst auch Schwimmerin gewesen. Sie hat es nicht so weit geschafft, wie ich es geschafft habe, aber sie ist trotzdem sehr weit gekommen, ist auch oft oder öfters am Podest oben gestanden. Aber ich denke mir, die Katja ist selbst so ein starker Charakter, dass sie jetzt mich nicht als Vorbild brauchte und auch heute noch nicht braucht. Also sie ist sehr engagiert, sie ist immer unterwegs, sie lernt viele, viele Leute kennen, sie macht es ganz gut in meinen Augen.
Ist es da von Vorteil, oder anders gefragt, wäre es dir eigentlich lieber, sie wäre in deiner Zeit Miss Südtirol geworden, wo es eben nur, sag's mal, eine Zeitung gab und der Reporter musste höflich fragen, ob er kommen darf und was interviewen? Oder hast du das Gefühl, die Katja kann damit eigentlich super umgehen, mit Social Media, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen blöden Kommentar mal irgendwann, dass die vielleicht in ihrem Alter mit 23 ganz automatisch da hineingewachsen ist? Oder siehst du das als gefährlich?
Na, also normalerweise oder öfters ist passiert, dass die Miss Südtirol immer ganz jung waren. Ne, die waren manchmal 16, 17, 18. Die Katja war doch schon 22 und jetzt ist sie 23. Und ich denke mal, in dem Alter ist schon ein bisschen besser. Sie kann es auch in vollen Zügen auch genießen. Sie hat ja einen eigenen Führerschein, ein eigenes Auto, sie kann rumfahren. Das Einzige, was manchmal problematisch ist, ist die Bezahlung. Also sie bekommt kaum was gezahlt und dann getraut sie sich wieder nicht zu fahren. Und ich denke mal, in diesem Punkt ist es schon so, dass sie manchmal auch ausgenutzt wird. Auf der anderen Seite denke ich mir, Geld ist nicht alles und die Erfahrung oft macht es auch. Ist auch viel, viel wert und deswegen ist es auch richtig so und ich bin froh für sie, dass sie das so machen kann.
Jetzt sind es 4 Kinder, die sind aus dem Gröbsten heraus und wo ja alle Eltern froh sind und es ist alles gesund und es läuft so weit anscheinend und die sind in der Schule und so weiter. Warum ich eben heute hier bin, ist, es gibt noch 2 Kinder. Und zwar eben die Maya, die jetzt 10 ist, und die Hanna mit 4. Und was hat euch bewogen, eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen, weil ich glaube, das ist auch mit viel Bürokratie und sonstigen verbunden, eben noch 2 Kinder bei euch aufzunehmen? Du hast schon gesagt, du wolltest mal viele Kinder, aber ich denke, es ist schon nochmal ein ganz anderer Schritt, wenn man dann sagt, okay, jetzt nehme ich ein Kind auf, das nicht auf natürliche Art und Weise hier hineingeboren wurde. Was waren da die Gründe?
Also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass ich mich immer schon zu Afrika hingezogen gefühlt habe.
Da muss man kurz, darf ich kurz dazu sagen, die Kinder, und so haben wir uns auch kennengelernt, sind etwas nicht ganz so wie der gewöhnliche XY Südtiroler, sondern sie sind dunkelhäutig und zwar ziemlich dunkelhäutig. Mhm. Ja? Mhm. Also, und das kam von deinem Interesse für Afrika und dann?
Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass ich ziemlich stolz bin, dass sie so schwarz sind und ich glaube, ich darf das auch sagen. Und ich sage es ihnen auch immer. Und ja, also ich habe mich immer schon zu Afrika hingezogen gefühlt und da ich aber selbst 4 Kinder hatte und ich müsste jetzt noch mehr rausholen, denn ich wollte ja eigentlich einmal Medizin studieren, mit dem Hauptgrund nach Afrika zu gehen und Doktor ohne Grenzen zu machen, also Ärzte ohne Grenzen. Es hat sich dann aber das Schicksal anders ergeben und ich habe das Medizinstudium abgebrochen, bin schwanger geworden, habe das erste Kind bekommen. Aus verschiedenen Gründen ist dann nicht mehr weitergegangen. Aber der Wunsch, nach Afrika zu gehen, ist geblieben. Und so habe ich irgendwann einmal eine Reise gebucht nach Äthiopien. Und als ich zurückgekommen bin, da habe ich dann die Mitteilung bekommen, dass unser Adoptionskind bereit wäre, jetzt für uns praktisch, oder wir für
Aber das ging ein bisschen schnell. Nein, mach nicht. Das heißt, du bist nach Äthiopien, aber hattet ihr den Antrag schon geschrieben, aber nicht für Äthiopien, glaube ich, oder?
Sondern für Nigeria.
Für Nigeria, so, jetzt sind wir wieder sortiert. Und genau. Dann kam das, aber wie war denn der erste Eindruck von Afrika, also von Äthiopien? War du das so, wie du dir in deinen Büchern, Filmen, Fantasie vorgestellt hast, oder war das dann ganz anders?
Noch schöner.
Noch schöner, weil?
Weil die alle fröhlich sind.
Ja.
Und die alle glücklich sind, obwohl sie im Dreck leben, ja, und nichts haben.
Ja. Und das hat dich fasziniert und du hattest nie Scheu, diesen Menschen zu begegnen aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zivilisation und so weiter, sondern bist sofort offen auf diese Menschen auch zugegangen.
Genau. Also ich muss dazu sagen, dass ich hier in Bozen ganz viele dunkelhäutige Menschen kennengelernt habe. Und ich sage jetzt bewusst ich, weil der Haupt, sagen wir, der Hauptmotor für die Adoption, das war ich, nicht mein Mann. Also wir haben dann zusammen unterschrieben, aber der Hauptmotor, der gezogen hat, das war ein bisschen ich. Und ich habe dann, bevor ich die Entscheidung definitiv getroffen habe, zu adoptieren, auch einen dunkelhäutigen Menschen zu adoptieren, habe ich mich mit diesen Menschen auch unterhalten oft. Sowohl mit adoptierten Erwachsenen, als auch mit zum Beispiel einem Senegalesen, dem ich dann Schwimmen beigebracht habe. Er ist Schwimmlehrer geworden. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie siehst du das? Ist das was Gescheites, wenn ich da jemanden herhole, der jetzt ganz anders ausschaut? Und so. Und aufgrund deren Erfahrungen haben wir dann die Entscheidung getroffen, die Adoption durchzuführen.
Und dann nach allen Bürokratie und so weiter, kam dann nach fünf Jahren das Okay, da ist ein Kind. Oder waren drei, vier?
Nein,
also es wurde direkt entschieden, es gibt nur dieses oder keins.
Ja, genau. Ja? Das heißt, es wird ein Foto geschickt und eine kurze Beschreibung, wie alt das Kind ist, ob es jetzt ein Bub oder ein Mädchen ist, Foto dazu und eventuell auch Krankheiten oder Sachen, die sein könnten. Man kann dann sich entscheiden, das Kind anzunehmen. Oder man kann sagen, nein, ich warte lieber auf ein nächstes, auf ein anderes.
Aber für dich war klar, du hast es gesehen, das Kind, und das ist es.
Genau.
Ja. Nur von dem Foto und dann entschieden, das ist es. Waren die wenn du sagst, eben Krankheiten und so weiter, wie alt war denn das Kind dann?
Also die Maya war circa neun Monate alt, als wir das, sie war circa 15 Monate alt, als wir sie zum ersten Mal gesehen haben im Bild.
Ja.
Sie hat sehr stark geschielt und hat uns gesagt, sie steht noch nicht, sie geht noch nicht, aber sie steht mittlerweile. Und es wird sicher noch besser werden. Ihr einziges Handicap ist das Schielen und das könnte man operativ beheben. Also das war Beschreibung von der Maya.
Und 15, also sie war 15 Monate alt, als du sie auf dem Bild das erste Mal gesehen hast. Und wie alt war sie, als sie dann wirklich das erste Mal gegenübergestanden seid?
Ja, so circa 18 Monate.
Also nochmal drei Monate. Okay. Und dann sitzt man da im Flugzeug drin und weiß zwar auf dem Papier ungefähr die Daten und so weiter, aber das muss ja ein irrsinniges, spannendes Gefühl gewesen sein. Und Spannung heißt ja nicht nur positiv, sondern auch so, da hat man doch sicher auch Ängste oder fühlt sich wahrscheinlich total unsicher, wie das passiert, diese Begegnung, weil auf ein Kind, das man selber zeugt, hat man ja 9 Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten. Jetzt waren es quasi 3 Monate. So, wie war das Gefühl da?
Also es sind nicht nur 3 Monate, sondern ich glaube, es startet schon dort, wo man sagt, okay, ich möchte diese Adoption machen.
Okay.
Ja. Deshalb, das ist ein langer, langer Weg und voll ein steinerner Weg. Der ist nicht immer einfach. Man hat die ganze Zeit auch Zweifel eben, wie du sagst.
Ja.
Mag mich das Kind? Mag ich das Kind? Ich habe im Kindergarten gearbeitet. Es gibt Kinder, die man so vom ersten Eindruck besser mag oder lieber hat. Und andere Kinder, die man nicht riechen kann zum Beispiel, die einem einfach unangenehm vorkommen. Das war zum Beispiel eines meiner Hauptprobleme oder Hauptsorgen. Kann ich das Kind überhaupt riechen? Werde ich es akzeptieren? Wird sie mich akzeptieren? Aber dann muss ich sagen, als wir dann das erste Mal ins Waisenhaus gekommen sind und sie mir das Kind das erste Mal in den Arm gedrückt haben, dann hat sie sich an mich geklammert und dann war es eigentlich so, als hätte ich sie immer schon gekonnt. Und sie hat mich dann auch nicht mehr ausgelassen. Maya ist dann ja ein besonderes Kind. Das haben wir damals noch nicht gewusst, mit besonderen Bedürfnissen. Und so wie sie, ich glaube, sie hat sich nicht so verhalten, wie sich jetzt normalerweise Kinder verhalten. Ich habe danach auch sehr viele andere Paare gesehen, wie das bei ihnen war, wenn sie das erste Mal das Kind bekommen haben, war das jetzt nicht so einfach, mhm, als wie bei uns. Bei uns war es zwar am Anfang einfach, weil sich das Kind einfach an uns geklammert hat und die ganze Liebe, die sie bekommen konnte, aufgesaugt hat. Und das ist bei anderen Kindern oft nicht so, weil die gehen dann ein bisschen skeptisch zu den Eltern hin. Denen ist das vielleicht auch mehr bewusst, mhm, dass da jetzt jemand kommt.
Jetzt hast du gesagt, im Waisenhaus war, mhm, die. Mhm. Da liegen ja auch in dem Moment noch andere Kinder. Mhm. Ja? Wie ist das dann, was einen dann irgendwie vielleicht innerlich noch mehr bewegt, weil man vielleicht nur die Chance hat, nur eines mitzunehmen? Oder wie nimmt man das wahr in dem Moment? Oder
nein, das nimmt
war man
schon
so
wahr.
Fokussiert nur auf die Maya?
Nein, man nimmt das wahr und man wird auch oft ganz traurig den anderen gegenüber. Man kann ja nur dieses eine mitnehmen und es wären dann manchmal andere, die man am liebsten auch mitnehmen würde, das halt dann bürokratisch dann nicht geht. Mhm. Also, Maya war dann in einem Waisenhaus, in dem viele behinderte Kinder, mhm, waren, oder sagen wir fast alle Kinder in dem Waisenhaus sind behindert und das ist dann emotional noch einmal schwieriger.
Habt ihr denn von Mayas Geschichte noch mehr gewusst oder hat das noch Einfluss auf die Entscheidung gehabt oder eben genau deshalb das Kind genommen oder,
nein,
oder
also
war da sonst nichts?
Nichts?
Da weiß man gar nichts.
Nein.
Ja?
Nein.
Ja?
Sie hat ein paar Narben am Körper, man vermutet Dinge,
ja.
Mehr weiß man eigentlich nicht.
Ja. Mhm. Und dann lebt die hier und ist hier aufgenommen von den Geschwistern. Und dann sitzt man so da und teilt Sorgen, Ängste und Freuden. Mhm. Und dann denkt man sich, ein paar Jahre später, wir hätten eigentlich noch Platz für jemand.
Also ich muss noch mal zurückgehen. Wir haben das Dekret bekommen für ein Kind, haben es versucht aber sofort anzufechten, denn wir hätten gern zwei gehabt. Mhm. Ein Geschwisterpaar. Bärchen. Und zwar deswegen, damit die nicht alleine kommt, sondern damit die zu zweit kommen, mhm, und zu zweit in eine Familie kommen, die dann dunkelhäutig sind, also irgendwie ein bisschen eine Gruppe, auch eine Zusammengehörigkeit haben. Das war dann nicht möglich, also haben wir die Maya bekommen und Monat danach habe ich schon die nächste Ansuchen dann gestellt. Mhm. Das hat sich dann aber aus verschiedenen Gründen wieder in die Länge gezogen. Also da sind dann nochmal 4 Jahre vergangen.
Mhm.
Und für die zweite Adoption musste ich dann noch mehr kämpfen.
Ja.
Mhm. Ja. Das war bürokratisch gesehen noch einmal schwieriger.
Weil du hast mir auch gesagt, die Kinder sind auch deshalb jetzt speziell aus Nigeria, weil es gibt nur ein paar Länder, die genehmigen, dass Eltern mit bereits 4 Kindern eben dann nochmal Kinder adoptieren.
Genau.
So war das.
Da kommen nur wenige Länder in Frage.
Ja.
Zum Beispiel unter anderem wäre China eines der Länder gewesen. Bis zu 5 Kinder kann man da adoptieren, danach auch nicht mehr. Oder eben Äthiopien.
Mhm.
Äthiopien hätten wir gern gehabt, aber Äthiopien ist sehr oft geschlossen,
mhm,
für internationale Adoptionen. Und dann hat sich das in die Länge gezogen. Ich hatte ja auch schon wir hatten das Ansuchen schon geschrieben für Äthiopien mit allen 30 Dokumenten, die man produzieren muss. Dann sind die verfallen in der Zwischenzeit, habe ich sie noch einmal alle gemacht und dann haben sie uns gesagt, nein, Äthiopien ist jetzt definitiv zu.
Mhm.
Und so haben wir die ganzen Dokumente dann doch nochmal für Nigerien produziert. Wir wollten nicht mehr nach Nigeria, weil wir so lange dort bleiben mussten.
Was heißt so lange dort
bleiben? Das erste Mal sind wir 6 Wochen geblieben.
Ja.
3 Wochen alleine, ich alleine und 3 Wochen mit dem Mann.
Ja.
Und Nigeria hingegen wussten wir, es könnte noch länger dauern, noch das zweite Mal. Und ich bin dann 3,5 Monate dort gewesen mit der Maya.
Weil muss man oder?
Weil die das ganze Prozedere, die ganze Bürokratie so langsam ist. Mhm.
Okay. Und wie war das dann, wenn man da 3 Monate lang da unten sitzt und weiß, da sind ja schon 4 Kinder da? Haben die dann alle Verständnis gehabt oder haben die dann mal angerufen und gesagt, Mama, jetzt reicht's, jetzt komm bitte wieder zurück oder ging das?
Also beim ersten Mal, das war ja 2012, da haben wir uns jeden Tag über Skype verbunden mit den Kindern, also ich war ständig in Kontakt, der Kleinste von mir war ja erst 10. Aber die haben das zwar, es ist ihnen zwar schwer gefallen, aber sie haben sich gefreut. Also bis zum Schluss gefreut, und wenn wir dann gekommen sind, dann war die Freude riesengroß und das hat gepasst. Das zweite Mal, da hat man gehofft, dass es wieder unter Anführungszeichen 6 Wochen sind. Ich habe dann aber sofort verstanden, dass es mehr werden würden. Und sie haben das aber ganz gut weggesteckt. Also wir waren dann per WhatsApp und die ganzen Sachen, da haben wir uns jeden Tag gesehen oder gehört. Und ich habe auch aber super Hilfe zu Hause gehabt.
Und wir haben vielleicht einen Punkt übersprungen. Also ich habe da den Antrag wieder gestellt. Das hat dann wieder Monate und Jahre gedauert. Und dann kommt wieder ein Bild, oder? Und wieder die gleiche Situation. Und wieder auch die Beschreibung solche und solche Krankheiten oder eben keine und so weiter. Und dann geht man wieder los mit der Erfahrung, aber jetzt diesmal. War es dann beim zweiten Mal anders als beim ersten Mal oder war es genau gleich und genau gleich spannend und genau gleich aufregend oder vielleicht sogar noch mehr aufregend, oder wie war das?
Soll ich jetzt die ganze Geschichte erzählen?
Wie du möchtest, wie du möchtest.
Ich finde sie ganz interessant, deshalb könnte ich sie erzählen. Und zwar, die Geschichte von der Hanna ist ganz eine eigene Geschichte, ganz eine besondere Geschichte. Ich habe ja nämlich 2-mal alle Dokumente produziert für Äthiopien und dann ist nichts mehr gegangen. Und dann habe ich die Katja, meine Tochter, gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich das jetzt alles fallen lassen oder soll ich doch nochmal in Nigeria ansuchen? Und sie sagt zu mir, nein, Mami, mach das, weil wenn du es nicht machst, könntest du es das ganze Leben lang bereuen. Ich sage, okay, mit dem Risiko, dass wir lang wegbleiben. Und dann habe ich der Rechtsanwältin, die uns damals die Adoption von der Maya gemacht hat, geschrieben, eine Mail geschrieben und habe gesagt, hoch, ich habe da die ganzen Dokumente jetzt beisammen, ist es wirklich möglich, kann ich bei euch wieder adoptieren? Und habe dann nichts mehr gehört. Und jetzt kommt das Interessante von der ganzen Geschichte. Eines Tages sitze ich genau an diesem Tisch mit meiner Mutter und wir haben nie mehr über Adoptionen gesprochen, weil sie war nämlich nicht einverstanden, dass ich die zweite noch mache, weil sie gesagt hat, du hast schon genug Kinder, das passt. Und dann sagt sie zu mir, weißt du, Doris, wenn du irgendwann einmal irgendetwas wirklich willst, und dann musst du ehrfürchtig fragen. Wen soll ich denn fragen? Die Mutter Gottes sollst du fragen. Das ist da schon da gestanden. Und dann, genau an dem Abend, habe ich mir gedacht, ja, ist eigentlich wahr, ich habe vergessen zu fragen. Ich habe nie gefragt, ob ich das kriege. Und bin ins Bett drinnen, eine, und habe mir gedacht, Mutter Gottes, wenn du glaubst, dass das in Ordnung ist, aber nicht für mich, sondern für die Maya, dann soll wer kommen. Und was auch immer kommt, das werde ich akzeptieren. Wenn es dann nicht geht und nichts kommt, dann akzeptiere ich es und dann lasse ich es für immer. Und 2 Wochen danach, und ich weiß es, weil ich genau die Mails alle habe und alle Sachen, die habe ich alle aufgeschrieben, und genau 2 Wochen später hat mir die Rechtsanwältin dann geschrieben, eine Mail geschrieben und hat gesagt, Doris, es ist möglich, ich habe die Chefin vom Waisenhaus kontaktiert und sie hat mir gesagt, sie hat ein Mädchen für euch und das ist vor 2 Wochen auf die Welt gekommen.
Also ganz jung.
Und ich habe dann die Hanna das erste Mal gesehen, wenn sie genau auf dem Tag genau 3 Monate alt war. Das erste Mal im Abend.
Und gibt es bei der Hanna eine Geschichte zu den Eltern? Oder eine...
Das, die Hanna ist... also indirekt. Nicht schriftlich, ich habe ein Foto gesehen, die Hanna ist auf der Straße gefunden worden, noch mit der Nabelschnur und ganz blutig. Und ich habe das Foto gesehen, wo sie gewaschen wird und wo ihr dann die Nabelschnur entfernt wurde. Sie hat dann, das ist am 27. Juni gewesen. Ihr Geburtsdatum ist dann jetzt aber am 12. Juli. Aber ich weiß nicht, warum sie nicht den 27. Mhm. Juni dann genommen haben. Mhm. Und ich bin da selbst oft im Konflikt, weil ich nicht weiß, ob ich ihr das einmal erzählen soll oder nicht.
Das war meine nächste Frage. Wie geht man jetzt damit um? Weil irgendwann realisieren ja die Kinder, die Maya vielleicht weniger, aber die Hannah garantiert, dass die sagen, da gibt es noch andere Geschichte zu mir. Hast du dir das jetzt überlegt oder damals schon überlegt? Oder
damals schon.
Damals schon?
Damals schon.
Und wie möchtest du das halten dann?
Also ich habe da einen Experten gefragt. Ja. Das ist ein Koreaner, der wurde vor 40 Jahren adoptiert. Der war bei uns vorher in Bozen und hat einen Kurs abgehalten für adoptive Eltern, für adoptierte Erwachsene und so weiter. Und der hat mir dann gesagt, ich soll es ihr erzählen. Also es gehört mit zu ihrer Geschichte und es ist nicht richtig, wenn ich ihr das vorenthalte. Ich bin aber immer noch beim Überlegen, was ich eigentlich dann tun werde. Momentan weiß sie, dass sie nicht in meinem Bauch entstanden ist, dass ich nicht ihre leibliche Mutter bin. Also ich gehe sehr offen damit um. Wir scherzen auch manchmal über die Hautfarbe. Ich möchte, dass sie einfach so locker wie möglich, dass sie so locker wie möglich damit aufwächst. Also ohne große Geheimnisse, ohne...
Jetzt kannst du das ja beeinflussen, was hier in den vier Wänden passiert. Aber du kannst nicht beeinflussen, was dir draußen auf der Straße passiert.
Und was ihrem Kopf passiert.
Und was mit ihrem Kopf passiert. Jetzt wollte ich zuerst noch mal kurz auf die Straße gehen. Mhm. Und das fällt einfach auf. So, fertig. Mhm. Ja? Mhm. Und logisch stellen sich die Leute die Frage, wie kann denn das sein? Und gibt es dann auch Leute, die dir offen, ich sage es mal sehr freundlich, kritisch gegenüber sind? Oder sagen die Leute eher nichts? Oder gehen die Leute sogar dann auf dich zu und sagen, das ist ja lustig, wie kommt denn das oder wie verhält sich das denn?
Also ich habe in diesen 9 Jahren, wo ich jetzt diese Kinder habe, schon alles miterlebt. Auch wirklich alles. Von der Frau, die mir vom Auto rausgerufen hat, ob ich denn mit einem Schwarzen was gehabt hätte, bis zum Mann, der mir im Supermarkt bei den Rolltreppen einfach hinhaut, oh, wo hast du denn die gekauft? Dann gibt es die, die vor den Kindern sagen, wo kommt denn ihr her? Nicht? Und man wird nicht immer freundlich behandelt und man muss ganz ein dickes Fell entwickeln. Und ich denke mir immer, jeden Tag, und die Kinder müssen ein dickes Fell haben. Also die Maya wieder nicht so, die Maya lebt in ihrer Welt, das passt. Und dort ist sie auch irgendwie geschützt, also die wird immer in einem geschützten Rahmen sein. Aber die Hannah, die muss einfach mit allem rechnen. Mhm. Da hilft mir wieder eine gute Freundin, die ist selbst adoptiert worden, als sie 12 war, von Indien. Und die ich immer wieder fragen kann, wie ich mich verhalten soll, um der Hannah gerecht zu werden. Zum Beispiel auf die Frage, wenn jemand mich anspricht und sagt zu mir, wo kommen denn die Kinder her? Dann soll ich entweder unhöflich antworten oder ich soll einfach sagen, nicht vor den Kindern. Also ich soll die Kinder schützen. Denn das war zum Beispiel eines der Sachen, die sie gestört hat, mit denen sie sich ganz nahe schwer getan hat. Mhm. Und ich möchte so gut als möglich den Kindern das ersparen.
Eben, das möchte man natürlich, aber wie du jetzt gerade erzählst, aus diesen Alltagsbegegnungen und so weiter, das kann man nicht.
Nein.
Deshalb finde ich es, ich persönlich finde es wahnsinnig schwer, damit umzugehen, oder nicht so, nicht ich finde, sondern ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig, weil tue ich mir auch schon immer schwer, soll ich sagen farbiger, soll ich sagen, was Quatsch ist, sondern ich sage dunkelhäutiger. Aber eben, ich kann mir das vorstellen, dass es eventuell hier nochmal was anderes ist und nochmal anders ist, weil man eben eventuell die Geschwister mitlaufen und dann erst recht die fragenden Gesichter auftauchen, okay, da sind zwei, die offensichtlich vielleicht die Kinder sind, und da sind zwei, die sie nicht, die sind sicher nur auf Besuch. So, und dann fragt man natürlich nach. Und wenn dann die Antwort kommt, nein, die haben wir adoptiert, dann glaube ich, das ist einfach auch vielleicht sogar manchmal verständlich, dass sich andere Leute ganz hart damit tun, weil sie sich selber das einfach nicht vorstellen können. Mhm. Dass man vielleicht sogar auch für die eine oder andere Frage, wenn sie ordentlich gestellt wird, Verständnis haben muss. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Der
Also es kommt immer darauf an, wie gefragt wird. Das habe ich auch schon gemerkt.
Ja.
Es gibt Leute, die einfach sich auch, wie ich damals, zu Afrikanern hingezogen fühlen und die dann neugierig sind. Aber das merkt man dann, die fragen nicht einfach nur so, sondern einfach, weil sie Afrika oder das im Herzen haben. Und dann kommt auch eine ordentliche Antwort.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich dich gefragt habe, aber irgendwie habe ich ja auch das, irgendwas habe ich gefragt, ich weiß nicht mehr, was es konkret war, aber was ich dann eben so toll fand von dir, dass du dann total offen sofort gesagt hast, das ist so und so. Und dann hat mein Sohn mit der Hanna irgendwie sofort dann das Schwimmen angefangen und dann war der Kontakt schon da. Und das ist jetzt, führt mich jetzt zur nächsten Frage eben, bist du denn in deinem Elternhaus derartig beschützt und in einem zufriedenen Umfeld aufgewachsen, dass du das jetzt weitergeben kannst?
Ja, also ich würde schon sagen, ja. Ich war eben die Dritte und wurde auch von meinen Brüdern immer beschützt und behütet. Und wenn irgendwas war, dann haben sie mich sofort immer beschützt. Also wirklich abgeschirmt und geschaut, dass alles passt. Und ich glaube, das machen meine Kinder meine großen Kinder machen das mit den Kleinen auch. Also sobald irgendwas ist, da beschützen sie und werden wie eine Mutterlöwin oder wie ein Vaterlöwe. Und da lassen sie nichts über die kommen. Also wirklich nicht. Auch wenn die mal mit denen am Spielplatz gehen oder so, dann wird allem geschaut, dass denen nichts widerfährt. Also auch nicht verbal. Weil man muss wirklich auf alles gefasst sein.
Eben, und das ist sicherlich einfach auch anstrengend, weil man das latent immer in sich trägt und immer ist man ja auch ein bisschen auf der Hut, so, was passiert jetzt als nächstes oder muss ich mich vielleicht rechtfertigen oder wehren oder wie man das auch immer nennen mag. Darf man dann als Adoptiveltern auch mal sagen, am Abend, wenn alle im Bett sind, boah, das ist anstrengend, jetzt reicht's.
Ja,
dass man einfach so erschöpft ist. Was machst du dann?
Glas Wein? Ich gehe dann wieder schwimmen.
Glas Wein, Mutter Maria. Ah, du gehst wieder schwimmen. Du gehst wieder schwimmen. Und schwimmst du das quasi, schwimmst dich frei, sozusagen.
Ja. Also ich gehe zweimal die Woche immer schwimmen. Ich trainiere die Erwachsenen und kann da die letzte halbe Stunde immer mitschwimmen. Und das tut mir gut.
Und bei uns, wo ich herkomme, sagt man, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Jetzt glaube ich, die Maya bleibt dir.
Ja.
Das
hängt aber davon ab.
Ja.
Also es gibt bei uns hier gute Strukturen.
Ja.
Die Werkstätten. Und da kommen so Kinder wie die Maya dann reingehen. Die bleiben dann entweder tagsüber oder die ganze Woche und man holt sie Wochenende nach Hause. Da gibt es mehrere Optionen. Mhm. Und ich denke mir, ich könnte mir vorstellen, dass die Maya früher oder später auch in einer so einer Struktur sein wird.
Wir sind noch nicht am Ende, aber das ist der erste Teil unseres Gesprächs gewesen und ich bin jetzt schon dankbar für deine Offenheit und dass ich alles fragen darf und diese Neugier befriedigen darf und du da so locker damit umgehst und immer dabei lächelst und fröhlich bist und eine ganze, auch viel Ruhe ausstrahlst, muss ich sagen, und ganz gelassen. Ich glaube, und einfach dir denkst auch vielleicht, ich nehme die Dinge so, wie sie halt da kommen jetzt. Und meins habe ich getan und jetzt schauen wir mal.
So ungefähr, ja.
Ja. Und jetzt kommen aber die Fragen, die dann auch gedruckt werden. Wo hast du denn das Gefühl, brauchst du besonderes Fingerspitzengefühl? Also es geht jetzt nicht nur um deine Kinder, sondern es geht allgemein im Leben. Wo meinst du, braucht man das besonders?
Fingerspitzengefühl.
Also natürlich im Umgang mit dem, was wir gerade gesagt haben, mit diesen Zufallsbegegnungen und so weiter auf der Straße, da glaube ich, braucht man ganz besonderes Fingerspitzengefühl oder muss sehr viel lernen und sich Selbstbewusstsein aneignen. Aber gibt es sonst noch was im Leben, wo du meinst, da braucht man besonderes Da brauchst du besonderes Fingerspitzengefühl?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich denke mir überhaupt in der generell gesehen, denke ich mir, in der Erziehung der Kinder, also braucht man am meisten Fingerspitzengefühl. In dem Sinn, dass wenn ich jetzt ein Problem habe, ich habe ja 6 Kinder, das heißt, ich habe rein theoretisch 6 Probleme. Je größer die Kinder, je größer die Probleme. Und da immer zu schauen, was mache ich jetzt, wie verhalte ich mich, was sage ich und was sage ich nicht. Ich glaube, das ist die größte Kunst, die wo ich mir manchmal auch Hilfe einhole, wenn es möglich ist. Nicht? Weil wenn ich etwas auf den Moment entscheiden muss oder einen Moment sagen muss, dann geht das logisch nicht. Aber sonst manchmal, ich glaube, das ist das Schwierigste. Und da, weil jeder bringt die eigenen Sorgen, jeder bringt, und ich habe ja permanente Sorgen mit der Maya. Das sind Sorgen, die immer da sind. Nicht? Wie gehe ich dann mit dem um? Und zusätzlich, wie verwalte ich die anderen alle?
Da machst du mir jetzt ein bisschen Angst, weil ich habe ja auch 2 Kinder und je älter die werden, desto größer die Probleme. Ich habe immer die Hoffnung, je größer sie werden, desto weniger werden die Probleme. Aber ich glaube da einer erfahrenen Mutter, mal schauen, wie es dann effektiv wird. Und wann hattest du dann zuletzt ein glückliches Händchen?
Ein glückliches Händchen?
Zuletzt, was fällt dir spontan ein?
Ein glückliches Händchen. Ich sage mal so, ich habe ganz super tolle Freunde und ich habe einen besonderen Freund, der im Sozialbereich arbeitet und der hilft mir psychologisch gesehen auch immer wieder mit der Maya. Also kann ich mich hinwenden, wenn ich Zweifel habe zum Beispiel oder eben, und ich denke mir, die Zufallsbegegnungen, die Glücksbegegnungen, die braucht man im Leben. Dass man zur richtigen Zeit den richtigen Mensch trifft oder die richtige Entscheidung trifft.
Eben, und da dann ein glückliches Händchen beweist. Da,
genau.
Ja. Gibt es jemand auf der Welt, dem du mal gern die Hand reichen würdest?
Nein, so spontan würde mir jetzt niemand einfallen. Oder den ich gern kennenlernen würde.
Oder vielleicht also nochmal die Hand geben.
Ich glaube, die einzige oder eine der Personen, die ich jetzt wirklich gern, der ich gerne begegnet wäre, ist die Mutter Teresa von Kalkutta. Also das ist so ein bisschen ein Vorbild.
Teresa, Vorbild in ihrem Glauben oder nein, Vorbild in ihren Werken.
Genau, ja. In ihren Werken. Also den Glauben lassen wir mal dahingestellt, aber was sie dann bewirkt hat, das ist phänomenal. Und da gibt es noch jemand, genau, den fällt mir jetzt ein, habe so lange nicht mehr daran gedacht. Und zwar wäre das eine Schweizerin, die ist Frau des Jahres geworden, das ist die Lotti Latrus.
Lotti Latrus.
Lotti Latrus, die hat auch Bücher geschrieben, die hat in der Elfenbeinküste unten aus Langeweile, ihr Mann ist bei der Nestlé angestellt gewesen, jetzt weiß ich nicht, wie sie jetzt ist, und der hat dann ein Waisenhaus eröffnet, ein AIDS-Haus für Kinder, für Mütter und alles Mögliche. Also ich habe die Bücher alle gelesen, habe die Kurzfilme, die ich gefunden habe, angeschaut und so einer Frau würde ich gerne mal die Hand geben. Ja.
Hand aufs Herz, ich glaube, da kenne ich fast schon die Antwort. Was war denn die emotionalste Berührung?
Ja, mit der Maya, wenn sie mir die Maya das erste Mal in die Hand gedrückt haben. Das war die emotionalste, ja.
Und zum Schluss, nach einem langen Tag des Schwimmen, ja, aber was mögen was magst du vom Herzen, was mögen deine Hände am liebsten?
Jemanden streicheln.
Überhaupt?
Ja.
Ja, vor allem die Kinder natürlich.
Die Kinder, ja.
Ja.
Die Kinder.
Ja, weil man damit auch was bewirken kann und damit
genau. Also ich,
Kontakt
ich denke mir, dass ganz viel Energie in den Händen liegt und jede körperliche Berührung einfach einem was geben kann. Und die Maya zum Beispiel, die hat es ganz, ganz, ganz fest notwendig, Sie lässt sich wahnsinnig gern massieren und sie braucht den Körperkontakt und den kann man eben mit den Händen dann am besten dann weitergeben.
Doris, mich beeindruckt es, wahrscheinlich wie viele Menschen. Es ist aber auch ein Gespräch gewesen, wo ich gelernt habe, wie normal man auch mit der Situation umgehen kann. Wie bewusst man sich dafür entscheiden kann und wie viel Unaufgeregtheit da auch drinlegen kann. Bei all dem, was dich bewegt und was dich berührt. Und ich sage herzliches Vergelt's Gott, dass ich da sein durfte und dass wir da sprechen durften und so spontan und so schnell. Und ich wünsche alles Gute.
Danke.
Und vor allem, dass die alle dann je nach Vermögen ihre Ziele erreichen und dann fröhlich in die Welt spazieren und vielleicht das mitnehmen, was du ihnen gibst.
Eine Frage fehlt noch.
Und zwar?
Würdest du alles noch einmal machen?
Stimmt, ich habe eine Frage vergessen, die hole ich jetzt nach. Würdest du alles nochmal machen?
Also, weil diese Frage, die bekomme ich oft gestellt. Und ich kann eigentlich nur so antworten, ich tue mir manchmal wahnsinnig schwer. Und die Sorgen sind manchmal riesengroß. Aber ich würde alles nochmal machen und ich würde keinen der 6 Kinder zurückgeben.
Ja, das glaube ich. Und das hoffe ich auch.
Aber am Abend bin ich müde, ja.
Ich hoffe, Sie hören das alle. Aber lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und ganz eine gute Zeit. Ja, alles Gute.
Danke.